Und ich höre die Stille, wie sie meinen Namen ruft. Tief in mir versunken liegt die Antwort, die ich such.
Hallo liebe Stehaufmenschen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ihr habt sicher gleich gemerkt, das ist nicht unser normaler Jingle. Genau, denn heute gibt es ein kleines exklusives Live-Konzert für uns. Gesungen von Kim und Anne von Lynn Bennett. Dass das Konzert mit den zwei tollen Sängerinnen überhaupt zustande gekommen ist, das war eigentlich Zufall oder was auch immer. Die beiden waren eigentlich bei einer Kollegin im Haus zu einem Interview da und die Kollegin hat uns dann Bescheid gegeben, dass sie noch ein bisschen Zeit mitgebracht haben und wenn wir wollen, dann können wir uns gerne mit reinsetzen und auch noch ein paar Fragen stellen. Und wir haben das dann einfach gemacht und uns überraschen lassen von Kims Geschichte, denn wir wussten eigentlich gar nicht so richtig, was da auf uns zukommt. Und die Sängerin hat uns dann aber total verzaubert, berührt. Wie schon gesagt, Kim und Anne waren gemeinsam im Haus, das heißt, es gab so ein kleines Doppelinterview. Ihr hört nachher Kim zuerst und dann sagt Anne auch immer wieder was dazu. Die beiden singen schon eine ganze Weile lang zusammen in einer Band, Lynn Bennett heißt die. Und hatten eigentlich immer geplant, die große Musikkarriere zusammen zu machen, dass Lynn Bennett irgendwann total berühmt wird und sie auf den ganz großen Bühnen stehen können. Die beiden sind privat wahnsinnig gut befreundet und haben auch immer geplant, irgendwann, wenn sie dann alt und schrumpelig sind, sitzen sie zusammen im Altersheim und singen auch noch dort ihre Lieder. Die Diagnose, die Kim dann aber 2017 bekommen hat, hat irgendwie alle Pläne über den Haufen geworfen. Aber erstmal von vorn.
Ich habe sehr viel Unterhaltungsmusik gemacht, neben Lynn Bennett, weil man muss ja von irgendwas dann auch leben erstmal. Und ich war sehr viel unterwegs, also meistens so 150, 160 Mal im Jahr auf Bühnen. Und irgendwann, wenn man dann eigene Musik macht, passt es nicht mehr zusammen. Also dieses Gefühl, Coversongs von anderen singen zu müssen und dann die eigenen Songs. Und das ist mir immer schwerer gefallen. Und im Bauch hat's gekrummelt und ich habe mich überhaupt nicht mehr wohl gefühlt. Hätte aber nie die Band verlassen, weil ich immer so ein bodenständiger Mensch bin und sag, wenn ich was mache, dann mache ich es richtig und will die auch nicht enttäuschen. Ne? Ich werde da gebraucht und ich glaube, ich habe diesen Genickschlag gebraucht, diese Krankheit.
Wenn du dich nochmal zurückerinnerst an den Moment der Diagnose oder beziehungsweise die Zeit davor, wie hast du denn überhaupt gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt?
Ich hatte wahnsinnige Kopfschmerzen. Und auch Brustschmerzen, das ging eigentlich über mehrere Wochen und ich war dann beim Arzt gewesen und Bluttest, alles in Ordnung, du hast nichts Schlimmes, bist halt ein bisschen erschöpft und so, ne? Ja gut, dann kam aber auch noch dazu, dass ich mich übergeben musste, das auch mehrmals und auch auf der Bühne. Und dann war für mich klar, das muss was Schlimmeres sein. Also das kann so nicht weitergehen. Und da hat mich der Arzt in die Notaufnahme überwiesen. Und dann haben die wirklich am gleichen Tag noch festgestellt, okay, Hirntumor, Hirnmetastasen und weitere Untersuchungen, weil der Haupttumor musste dann gefunden werden. Das war erstmal, was für eine Diagnose, ne?
Das kam ja von 0 auf 100 sozusagen. Ja. Also du hast überhaupt nichts vorher geahnt, bis auf diese vielleicht eher harmlosen Symptome, wo man ja denkt...
Ja, ich habe halt gedacht, ich hätte einen Burnout oder ne, irgendwie so, ja, Kopfschmerzen. Mhm. Und ja, ich habe das nie so ernst genommen, immer weitergemacht. Aber als das dann auf der Bühne passiert ist, dass ich mich dann übergeben musste, dann war für mich Schluss. Also das war dann schon so ein Wink mit dem Zaunfall, ja.
Wenn du sagst, du hast es gebraucht, diesen Genickschlag in Anführungszeichen, hast du das Gefühl, dass dann bis dahin auch in deinem Leben so ein bisschen was nicht gestimmt hat?
Ja, anders wäre ich nie rausgekommen aus dieser ganzen Mühle, ja.
Wie ging es dir dann? Also du hast quasi noch nicht so ganz genau gewusst, was da ist, beziehungsweise in welchem Ausmaß das auch in deinem Körper steckt. Wie ging es dann weiter mit den Untersuchungen?
Also ich bin nach 2 Tagen operiert worden am Kopf. Ist der Tumor rausgenommen worden. Dann war ich erstmal auf der Intensivstation. Und als ich dann wieder auf der Normalstation war, ging die Sucherei los. Also da hatte ich echt 3 Wochen lang jeden Tag Untersuchungen, weil die dann wirklich überall was gesehen hatten. Also am Skelett, in der Brust, an der Gebärmutter, in der Leber. Also überall haben die wirklich irgendwas gesehen. Und das hat mir Angst gemacht. Also ich habe halt gedacht, okay, du bist voller Krebs. Also das, ja, war schlimm.
Wie hält man das dann aus?
Von Diagnose zu Diagnose, ne? Also das war schon, ja, du musst Geduld haben und da hast du keine Geduld. Ja.
Wann hast du es dann zum ersten Mal auch deiner Familie mitgeteilt oder deiner Bandkollegin oder wie bist du mit dem Thema umgegangen?
Also Anne habe ich es am gleichen Tag noch mitgeteilt.
Kannst du dich auch noch an den Moment erinnern?
Ja, sicher. Diese WhatsApp kam. Ich habe einen Hirntumor, aber mach dir keine Sorgen und schönen Urlaub. Ich wollte nach New York mit meiner Mutter, was wir seit 20 Jahren geplant hatten. Und das hat mich von den Füßen geholt, aber komplett. Ich habe sie dann sofort angerufen und habe, was ich selten tue, ganz bitterlich geweint. Weil in dem Moment ja, bricht eine Welt zusammen. Und da war Kim in dem Moment aber die Starke, die sagt, komm, jetzt beruhig dich erstmal, das wird schon und jetzt machen wir Schritt für Schritt. Und so haben wir es dann auch die nächsten Wochen und Monate gemacht, tatsächlich Schritt für Schritt alles zu gehen. Und es gibt ja dieses wunderschöne Kinderbuch Momo und da kommt der Straßenkehrer drin vor. Und wie er mache ich das immer ganz gerne, dieses wirklich nicht die ganze Straße zu sehen, die ich dann nur kehren muss, sondern ich mache einen Strich und ich mache den nächsten Strich, atmen, und den nächsten. Und das finde ich mein sehr hilfreiches Bild. Und gerade in so einer Situation einfach wirklich zu sagen, komm, Ruhe bewahren.
Und wie sah es mit deiner Familie aus? Hast du da auch gleich die Karten auf den Tisch gelegt?
Meine Eltern waren gerade im Urlaub. Also das allererste, was ich gemacht habe, ist, ich habe meinen Bruder angerufen und habe zu ihm gesagt, du sag erstmal nichts. Ich will jetzt erstmal wissen, was da noch rauskommt, was die geplant haben. Und am nächsten Tag, als ich dann beim Arzt war und er mich aufgeklärt hat über die Operation, dann habe ich meine Eltern angerufen.
Wie haben die reagiert? Also konnten die irgendwie mal Kraft geben?
Schwierig. Also ich musste, glaube ich, eher ihnen Kraft geben. Also wir haben eine Situation gehabt, sie wollten dann nach Hause gehen und ich lief mit ihnen durch den Flur und der Chefarzt kam her. Ach, das sind ja auch ihre Eltern und dann fing der an, ja, und Hirntumor und ja, es hat halt auch noch mehrere Metastasen im Kopf und da ist für meine Mutter eine Welt zusammengebrochen. Die ist dann aus dem Gang gerannt und ich dachte mir nur so, ach nein, ey, hätte er nicht 5 Minuten später kommen können. Die saß dann völlig aufgelöst draußen im Flur und ich habe gesagt, Mama, wir schaffen das jetzt mal. Ja, aber du hast den ganzen Kopf voller Metastasen und ja gut, die wusste ja dann auch, was das bedeutet. Ne? War schon schwierig.
Hast du zu dem Zeitpunkt dann schon gewusst, wie viel Zeit die Ärzte dir noch geben oder
nein, wie es aussieht? Nein, das habe ich nicht gewusst. Das wussten die selbst auch noch nicht.
Richtig.
Ja. Das kam erst eigentlich fast 5 Wochen später raus. Um diese Mutation zu erkennen, mussten die nochmal eine Gewebeprobe vom Tumor einschicken. Und da hieß es, es dauert 10 Tage. Und aus diesen 10 Tagen sind dann 2,5 Wochen geworden. Also das war ganz schlimm. Aber da ist dann rausgekommen, wie gesagt, dass ich diesen Gendefekt habe. Dass es nicht der ganz normale Lungenkrebs ist, wo du dann wirklich nach 8 Wochen leider gehen musst. Und dieses Hintertürchen haben wir dann genutzt. Und dafür gibt's ja auch ein Medikament, was ich mein Leben lang einnehmen muss. Aber ja, es gibt mir Zeit, uns Zeit, um noch viele schöne Sachen zu machen.
Ja. Wie geht's dir denn heute?
Aus medizinischer Sicht, also ich muss jetzt noch eine Untersuchung abwarten. Ich hatte letzte Woche ein CT vom Thorax und in 10 Tagen habe ich dann ein MRT vom Kopf wieder. Also alle 3 Monate wird es untersucht und dann gucken wir mal, wie das Ergebnis dann ist. Momentan fühle ich mich sehr gut. Seelisch ist natürlich, die Angst ist immer dabei. Wann bricht der Krebs wieder aus? Das ist wie, wenn du auf einer tickenden Zeitbombe sitzt, ne? Weil du nie weißt, wie sich die Sache entwickelt.
Wie kann man sich das denn jetzt vorstellen? Also wurde da auch ein Tumor oder wurden die Metastasen ganz entfernt? Oder?
Ich habe eine Strahlentherapie gemacht und dadurch ist natürlich erstmal ganz viel weggegangen, aber auch durch das Medikament. Weil es ja nur quasi an den Tumorzellen nagt.
Aber der Tumor ist da.
Der ist da,
der
ja.
Der ist nicht weg. Also der macht den auch nicht kaputt oder irgendwas, sondern stellt den einfach nur ruhig.
Ist unheilbar.
Inoperabel ist der, ja. Genau. Den kann man also nicht entfernen, ja. Aber man kann ihn ruhig stellen.
Ja.
Und das bewirken diese Medikamente, nur irgendwann wird er resistent gegen diese Medikamente, weil die sind sehr schlau, diese Tumore. Und gerade Lungenkrebs ist dafür bekannt, sich immer wieder ein Hintertürchen zu suchen. Und damit müssen wir rechnen, deswegen auch diese engmaschige Untersuchung, Kontrolluntersuchung, dass einfach wirklich ganz schnell gehandelt werden kann, wenn tatsächlich wieder was zu sehen ist. Und dadurch, dass man immer wieder damit rechnen muss, ist diese tickende Zeitbombe verdammt laut. Und die muss man immer wieder wirklich so in den Schränkchen packen und sagen, nee, du störst meinen Alltag nicht, du zerstörst meine Träume nicht. Es wäre leicht, es wäre ganz leicht für Kim, sich in ihr Zimmerchen zu hocken und in die Ecke und zu warten, wann geht's los. Und das macht sie gar nicht. Das hat sie vom ersten Tag an nicht gemacht. Selbst als es noch hieß, keine Chance, das ist wirklich so der größte Mist, den sie sich da angelacht haben. Sie hat gesagt, nee, interessiert mich nicht, ich gehe da weiter und sie war im Sterbezimmer. Das war ganz, ganz schrecklich. Mit abgehängten Fenstern und wirklich der Geruch von Tod hing in der Luft. Und da saß sie immer noch und gesagt, nicht mit mir.
Wo nimmst du denn die Kraft? Kannst du das irgendwie in Worte fassen? Wo du das hernimmst, diesen irgendwie auch Optimismus in Zeiten, in denen es eigentlich gar keinen mehr gibt?
Ich hänge am Leben. Das wird dir erst bewusst, wenn du gesagt bekommst, das war's. Da merkst du erst mal, wie schön das Leben ist. Und ich habe eine ganz tolle Familie. Ich habe super Freunde. Das kannst du nicht im Stich lassen.
Also mit meintest du mich.
Ja, das sieht man ja leider im Podcast nicht, dass ich hier...
Deswegen darf ich... Genau, deswegen dachte ich, ich erwähne es nochmal.
Was hat denn das mit eurer Freundschaft gemacht? Also man merkt ja auch, dass du irgendwie... Also klar, beschäftigt es dich auch, aber es hat ja doch nur am Rande mit dir zu tun, aber du bist voll dabei irgendwie die ganze Zeit, wenn es um die Therapie von Kim geht. Was macht das mit eurer Freundschaft und wie schaffst du das da irgendwie so mitzukämpfen für Kim?
Gemacht hat das mit uns, dass wir uns nochmal viel, viel näher gekommen sind durch diese Geschichte. Und es war so selbstverständlich, damit dabei zu sein. Es war nie eine Frage von, ach, das gehört sich so oder das wird jetzt von mir erwartet, sondern das war eine absolute Selbstverständlichkeit, dass wir da zusammen da durchgehen. Und sie hätte es umgekehrt genauso gemacht.
Ja, auf jeden Fall.
Als wir uns damals kennengelernt haben, ganz kurze Zeit später, bin ich aus meiner Partnerschaft raus und aus dem gemeinsamen Haus und wusste nicht wohin und hat sie mich aufgenommen in ihrer Wohnung mit 50 Kisten, was wirklich auch keine Selbstverständlichkeit ist. Und genauso kämpft man dann eben für alles andere.
Nö. Jo.
Was würdet ihr denn sagen, was ist das Besondere an eurer Freundschaft? Ihr bezeichnet euch ja auch als Seelenschwestern.
Und so zu lassen, wie wir sind. Nicht am anderen irgendwie rumwerkeln und sagen, ja, du musst das aber so machen. Wir stützen uns und wir sagen uns auch ehrlich, du, Achtung. Aber wir respektieren uns für das, was wir sind, wie wir sind. Und
Wir haben gute Antennen füreinander. Auf jeden Fall.
Ja. Hat dich die Krankheit in irgendeiner Weise auch verändert? Also deine Sicht auch aufs Leben und wie du durchs Leben gehst?
Ich versuche mehr auf mich aufzupassen. Ja, und mir kleine Inseln zu schaffen, in denen ich einfach mal ausruhe. Und wenn ich dann mittags einfach mal eine Stunde schlafe auf der Couch, habe ich kein schlechtes Gewissen mehr, was ich früher immer hatte. Ne? Also ich habe ja.
Da hast du nie geschlafen für eine Stunde auf der Couch.
Stimmt.
Also davon mal abgesehen. Ja. Dieses Ackern, dieser Aktionismus, den sie immer hatte, den sie auch heute noch hat. Ich meine, das macht sie ja auch aus, zum gewissen Teil. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber da ab und zu mal auszubrechen und ganz bewusst auszubrechen, zu sagen, nee, ich gönne mir jetzt diese halbe Stunde auf dem Sofa. Oder sag auch mal Nein zu einer Bitte. Ja. Und zu sagen, ich schaffe das jetzt gerade nicht. Kann das bitte jemand anders mal erledigen? Das wäre früher undenkbar gewesen. Da hätte es noch hier geschrieben, noch mehr Arbeit, schmeiß rüber. Und das war so ungesund. Also das hatte mit normalem Fleiß wirklich nichts mehr zu tun. Und das schaffst du ganz gut mittlerweile.
Ich arbeite an mir.
Ja.
Hast du dich denn vorher, bevor das Ganze ins Rollen kam, schon mal mit dem Gedanken beschäftigt? Also Krankheit, Tod, hat es überhaupt irgendeine Rolle gespielt?
Ich meine, das ist ja immer ein Thema. Ne? Man hat ja öfters mal im Bekanntenkreis oder in der Familie auch Fälle, die Krebs oder mein Papa hat 3 Bypässe bekommen vor 2 Jahren.
Dein Opa ist gestorben.
Mein Opa ist gestorben in der Zeit. Ja, und klar, das bewegt einen natürlich auch. Aber dass ich jetzt irgendwie Angst vor dem Tod hätte oder habe, nee. Nur ich habe es nie akzeptiert, weil ich meine, wenn du 39 bist und kriegst gesagt, ja, das war's jetzt, dann denkst du ja auch so, Moment mal, das passt jetzt gerade nicht in meinen Lebensplan.
Was war denn so dein Lebensplan, bevor du das alles gehört hast?
Ja gut, dass wir einfach zusammen noch Jahre Musik machen und unser neues Album nach vorne bringen. Und ich habe immer gehofft, dass Lynn Bennett so stark wird, dass ich auch die Tanzmusik, die Unterhaltungsmusik nicht mehr machen muss, weil das mir echt an die Nieren gegangen ist. Ja, das war eigentlich so die Intention.
Mhm. Und damit hast du dann auch vollständig gebrochen, oder? Als die Diagnose kam?
Ja. Da war ich endlich frei. Ja, es ist jetzt echt doof, das zu sagen, aber das hat mich befreit. Erstmal. Klar, du hast natürlich auch Angst, weil du hast Existenzängste. Du weißt, du kannst in dem Beruf, den du gemacht hast, so nicht weiterarbeiten. Aber es hat auch ganz viel Hoffnung und
Freiräume
gegeben. Ja.
Inwieweit können denn Außenstehende, wenn sowas auf einen einprasselt, helfen? Also konnte dir da überhaupt jemand eine Stütze sein oder musstest du da irgendwie komplett alleine durch?
Nein, ich hatte unheimlich viele, viele Freunde. Also mein klar, Anne an erster Stelle, die mich ja wirklich Tag und Nacht unterstützt hat. Aber auch ganz viele Freunde von früher, die ich schon, keine Ahnung, 25 Jahre kenne. Viele Familienmitglieder, die wirklich jeden Tag geschrieben haben oder telefoniert und ja immer gefragt haben, wie geht's dir, können wir irgendwas machen? Ja, das war toll. War einfach toll.
Und was ist jetzt so euer Plan? Ist es immer noch der gleiche wie zuvor oder kannst du das so ein bisschen umreißen?
Eigentlich schon, ne?
Eigentlich schon.
Wir wollen zusammen Musik machen.
Ja.
Und Spaß haben.
Richtig, wenn ich sage, bis wir umfallen, ist irgendwie blöd, ne?
Ja.
Ja, das ist absolut. Musik machen ist für uns das Wichtigste und das kommt an erster Stelle für uns als Freundin. Weil uns das auch verbindet. Und das werden wir jetzt machen.
Ihr habt ja so eine romantische Vorstellung, wie es irgendwann mal endet.
Ach, mit dem Altersheim?
Ja.
Zusammen im Altersheim sitzen. Richtig. Ja, auf der Bank vorm Altersheim. Vor allem gerne in der Sonne. Und über die alten Zeiten quatschen und ein Liedchen anstimmen. Das ist nur so das Bild, was ich vor Augen habe.
Ja, genau. Wenn wir schon gerade über Liedchen anstimmen sprechen, wir haben uns überlegt, ob ihr vielleicht spontan was für uns singen könntet. Würde das gehen?
Ja, den Refrain können wir doch mal singen.
Ja.
Hallo Leben, ich bin wieder da.
Du singst die erste Flasche. 2, 3, so.
Hallo Leben.
Okay?
Ja. Hallo Leben, ich bin wieder da. Alter Freund, ich hab dich so vermisst. Schön, dich wieder mal so zu umarmen und zu spüren, was alles richtig ist. Hallo Leben, ich bin wieder da. Bin wieder die, die ich immer schon war.
Ich habe den Text vergessen.
Ich habe nicht gemerkt, okay.
Ich war auch nochmal was in Klee. Ich muss mal so eine Pause, aber dann wo gehen wir hin?
Hallo Leben, ich bin wieder da. Das passt sehr, sehr gut zu Kims Lebenssituation. Denn auch Kim ist wieder da und steht wieder voll im Leben, obwohl sie die Krankheit erstmal total umgehauen hat und außer Gefecht gesetzt hat. Kim und Anne haben ja zusammen ein neues Album rausgebracht, Kleines Leben heißt es. Damit wollen sie auch zeigen, wie klein, verletzlich und auch kurz unser Leben sein kann und dass wir eben jede Sekunde genießen sollten. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr noch mehr von den Stehaufmenschen erfahren wollt, dann folgt uns gerne auf Facebook und Instagram oder abonniert uns bei Spotify, iTunes oder Deezer. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns Stehaufmenschen.